Die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Ja, einen wunderschönen guten Tag und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform auf Radio Free FM. Heute am Mikro Rainer Markus Walter und bei uns im Studio zu Gast ist der Ulmer Bassvirtuose Helmut Hartler, der von sich selbst sagt, er habe keine Vorbilder, denn er macht seine ganz eigene Musik, der mit 16 seine erste Band hatte und damals noch Kontrabass spielte und dessen Schaffen bis heute internationale Beachtung genießt. Aktuell, noch diese Woche, erscheint schon wieder ein neues von der Formation Hartler, nämlich ein Live-Album Live Cuts 2. Da werden wir in den kommenden 60 Minuten natürlich ziemlich auch reinhören und sicher auch ein wenig über die Hintergründe der Songs erfahren. Wunderschönen guten Tag, lieber Helmut.
Hallihallo.
Du warst ja heute Morgen schon mal da, du könntest ja langsam hier einziehen.
Ich habe schon gedacht, aber eine Klingel unten anbringe, genau.
Ja, also mit einem Namensschild. Ist ja nicht das erste Mal, dass du bei uns bist. Ne? Helmut, Live Cuts 2 bedeutet ja auch, dass da eine erste Ausgabe am Start ist. Warum jetzt schon wieder eine, beziehungsweise was unterscheidet die beiden Alben?
Naja, schon wieder ist ein bisschen übertrieben. Es ist unglaublich lange her schon, dass die erste rauskam.
Wie lange denn?
2006.
Okay.
Acht Jahre.
Kann man, glaube ich.
Kommt aber auf manchmal, den Musiker
manchmal,
an, ne? Ja, und manchmal staucht sich die Zeit ja auch so ein bisschen. Ich wundere mich auch, dass das letzte Studio habe ich schon wieder ein Jahr, habe ich herausgefunden, wirklich schon wieder ein Jahr her, unglaublich. Es ist einfach so, dass das Live bei mir oder auch traditionell bei meinen ganzen Projekten, die ich gemacht habe, ob es Kran war oder Tap 2 war, irgendwie immer etwas anderes passiert als im Studio. Im Studio ist man dabei, irgendwie alles handwerklich toll zu machen, die Dinge gut hinzukriegen, und live passieren halt selbstverständlich. Also das entwickelt sich sozusagen auf einer Tour bei mehreren Konzerten manchmal ein Stück und plötzlich denkst du, wow, eigentlich ist es so, es muss man aufpassen, weil man fühlt es dann manchmal unglaublich toll und es hört sich dann hinterher, jetzt machen wir mal halblang. So, ne? Aber manchmal ist es auch andersrum, dann hörst du die Dinge und denkst, wow, das ist einfach eine tolle andere Version oder hat einen anderen Touch, ein anderes Licht. Und das ist immer so die Idee, diese Sachen dann irgendwie zu sammeln und die besten Sachen auszusortieren und irgendwann zu mischen und zu sagen, okay, jetzt ist wieder die Zeit, spürt man da auch irgendwie, wenn die Zeit fertig ist, jetzt muss man wieder was rausbringen, jetzt wird es höchste Zeit, weil oft ist ja auch so, dadurch, dass ich auch mein eigenes Label habe und so ein bisschen den Zahn oder die Sehnsucht meiner Fans so kenne und die sagen, gibt es das nicht live? Ich höre dann ja schon auch eine gewisse Nachfrage und manchmal sperre ich mich dann eine Weile und irgendwann denke ich mir, hey, aber es ist da wirklich gutes Zeug da, lass mal machen. Und jetzt ist wieder soweit.
Es ist ja tatsächlich auch so, also ich glaube, das kennt jeder, der auf Live-Konzerte geht, dass du manchmal bei einer Band einen Song erlebst, den du sehr magst und in einer Live-Version plötzlich sagst, also das ist die ultimative Version, so also besser ja. Habe ich es noch nie gehört und dann gibt es das Ding nicht.
Bei mir war es sogar anders. Es gibt einen guten Freund von mir, der filmt oft Live-Konzerte und schneidet auch mit. Und auf YouTube gibt es einfach ein paar Clips, wo ich denke, wow, diese Version, die müsste man mal live veröffentlichen. Nicht nur zum Angucken, sondern klingt halt super und es ist toll gespielt. Bei Daily News zum Beispiel ist es so ein Ding, das ist 2000 irgendwann, keine Ahnung, aufgenommen worden und mehr Spuren mitgeschnitten worden. Und genau diese Version wollte ich jetzt nochmal auf diesem Album drauf haben, weil er einfach denkt, das ist... So ist es gut gespielt, weil man forscht gerade manchmal wirklich auch ziemlich rum, wie man ein Stück gut gestalten kann. Ne? Und irgendwann hast du so einen Tag, wo du denkst, ja, das wäre es gewesen. Und tatsächlich gab es dann diese Version in Mehrspuren und die haben wir dann auch...
Solche Sachen findet man jetzt auf diesem Doppelalbum, sogar geworden. Ja. Ungewöhnliches Format. Über Formate, Live-Alben und so weiter wollen wir auch in der nächsten Stunde den einen oder anderen Gedanken austauschen. Aber wir sind natürlich auch da, um ein bisschen Musik zu hören. So ist das ja nicht. Ja. Ich habe dir die freie Auswahl gelassen. Du hast mir jetzt gesagt, CD 1, Nummer 4. Ich hoffe, ich habe die richtige Reihenfolge eingelegt. Was hat es mit dem Stück
auf sich? Das wäre einfach eine Uraufführung, ist überhaupt noch nie gesendet worden. Und das einzige Stück, wo ich meine Stimme erhebe, also Vorsicht.
Hat Künstler Live Cuts Volume 2. Heute bei uns zu Gast in der Plattform Helmut Hartner, dessen Live-Album am kommenden Freitag veröffentlicht wird. Wir wollen heute mit ihm über dieses Album sprechen, aber auch über Live-Aufzeichnungen im Allgemeinen. Mhm. Helmut, markant an den Veröffentlichungen der letzten Jahre fällt auf, dass du diese Cuts-Reihe, wenn man bei dir in die Diskografie reinguckt, die geschaffen hast, steckt denn da ein tieferer Sinn dahinter oder was hat es mit den Cuts denn eigentlich auf sich?
Also es war so, dass im Jahr 2000 entschlossen habe, mein eigenes Label zu machen und war natürlich irgendwie so auch ein bisschen orientierungslos, wusste nicht genau so. Ich wusste, dass man normale Alben macht, Studioalben, hatte aber auch so den Impuls, die Freiheit zu nutzen, um so eine Nebenbewegung noch zu machen. Also Sachen, die jetzt nicht so kommerziell oder nicht so stromlinienförmig gedacht sind, sondern einfach so, die ein bisschen Spaß machen, die ein bisschen so neben raus, so Exotika irgendwie zu sammeln. Und das erste war, dass es so ein Remix-Vocal-Cuts zu machen, also mit irgendwie verrückten Jungs, die wirklich extreme Remixe gemacht haben, einfach mal so ein Gegenmodell zu machen, auch limitiert auf 1000 Dinger. Das hat auch funktioniert und dann wollte ich so eine Bass-Cuts machen. Das war eigentlich so meine Uridee, eine Bass-Cuts, also wirklich nur Bassmusik, wo ich auch den Bass als Lead-Instrument einsetze. Und dann wurde das ganz schnell verwässert, weil ich festgestellt habe, dass mein Verlag sagt, das ist ein super Album, das machen wir, eine normale Release, das ist so kein Nebenprodukt. Und ich war sehr unsicher und habe mich dann einfach drauf reingelassen. Also dann war es im Prinzip schon mit der zweiten Veröffentlichung war es schon nicht mehr klar ein Nebenprodukt, sondern es war dann plötzlich so, ging dann Basscuts, waren regulär, fast eine reguläre, mit lauter neuen Stücken reguläre Release. Und was haben wir da noch gemacht an
Cuts? Cuts habe ich glaube noch
erzählt. Das war das erste Ding.
Also das war die erste.
Ja, genau.
Basscuts
und dann kommen halt diese Live-Cuts-Geschichten und das ist einfach auch so ganz klar gedacht, das ist für die Leute, die sagen, ich will live haben und das läuft witzigerweise auch, leider hätte ich fast gesagt, wirklich sehr gut. Oh ja, und dann hast du natürlich heutzutage, wo der ganze Markt sich ja auch unfassbar verändert, so eine gewisse Sicherheit, dass du sagst, da verkaufst du halt auch eine Handvoll, so dass ich weil ich arbeite sehr akribisch und sehr sehr kostenintensiv, sei mal, obwohl ich versuche natürlich irgendwie alles so im Lot zu halten, aber ich will es halt nicht, ich will mich nicht mit irgendwelchen Halbheiten zufrieden geben, also vom Cover zum Mix zum Mastering, die Leute werden anständig bezahlt, das ist alles relativ teuer und das muss ich halt dadurch, dass die Label selber berappen und will das auch gut machen und da muss ich halt irgendwie so eine gewisse Sicherheit haben, dass es nicht völlig ins Sand gesetzt ist und das funktioniert eigentlich im Augenblick super gut und dann macht es auch Spaß.
Gibt es denn jetzt, also um auf die Cuts nochmal zurückzugehen, gibt es tatsächlich jetzt noch eine Trennung zwischen Hartler, Cuts und Formation Hartler oder ist es jetzt inzwischen so zusammengewachsen, dass man sagt, okay, Cuts ist eigentlich zwar eine Reihe, aber hat diesen speziellen Status verloren?
So, ja, es hat ein bisschen natürlich schon, wie gesagt, durch diese Bass-Cuts-Geschichte hat es den Status ein bisschen verloren, hat es ein bisschen verwässert, aber so intern, so psychologisch ist es für mich einfach so eine Nebengeschichte, wo ich mich mehr traue. So, ne? Bei den anderen trauen wir vielleicht nicht ganz so viel.
Die nächste vielleicht dann wieder eine ganz spezielle Cuts.
Ich habe ganz seit einem halben Jahr gibt es im Netz auch so eine richtige Bewegung, die wollen Vinyl haben. Mhm. Also es gibt dann tatsächlich auf Facebook so eine Helmut Hartler Vinyl Cuts und die gibt es natürlich gar nicht, die Platte, aber da suchen sich dann Leute schon die Tracklist aus, was da drauf soll. Und das lässt mich auch gerade nicht mehr los. Also ich denke, das wird irgendwann passieren
müssen. Das wäre aber, finde ich, eine sehr schöne Idee, muss ich jetzt sagen. Würde ich mich anschließen, weil tatsächlich ist ja ganz interessant, reißt hier ein Thema an, das ich eigentlich auch spannend finde. Vinyl. Mhm. Also Vinyl ist klar zu beobachten, seit ein paar Jahren doch wieder, ich sag mal, im Kommen. Also es gibt zunehmend mehr Leute, die Vinyl kaufen. Anscheinend, ich habe neulich mal in einem Fachmagazin gelesen und auch im Rolling Stone war das zu lesen, dass auch im Rückblick auf 2013 die Zuwachsrate des Verdienen, also nicht jetzt in tatsächlichen Euros, sondern einfach die Zuwachsrate, das Prozentuale, einfach im Vinylmarkt um ein zigfaches nach oben ging, während der CD-Markt eigentlich komplett am Boden liegt.
Okay.
Und wie siehst du das?
Das war wäre das für falsch, dich, dann das zu machen.
Ne? Ja, wie stehst du eigentlich persönlich zu dem Medium Vinyl? Hast du nur welche daheim oder so?
Nee, ich habe nicht mal einen Plattenspieler. Also ich habe eigentlich den ganzen Repertoire, Kran und Tap Tools, habe ich alles in meinem Archiv stehen, aber ich habe keinen Plattenspieler. Also deshalb geht mir auch diese diese Entwicklung dann so ein bisschen verloren, dass wer wann was jetzt wieder irgendwie kauft oder will oder so.
Okay.
Aber es gibt auf jeden Fall eine starke Nachfrage und ja, vielleicht ja, ist
das
eine Idee.
Wäre es doch das, die Meinungsplatz.
Ja, das wäre es.
Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir ein Stück weiter auf der CD. Mhm. Jetzt sind wir wieder bei der CD. Wir haben nämlich hier tatsächlich die CD liegen. Schönes Klappcover und so. Ne?
Ohne Plastik.
Diesmal. Ohne Plastik, genau. Ja. Also mit einem grünen Punkt. Ne, nicht. Okay, was hören wir?
Gerne Daily News.
Gerne Daily News, okay. Großartige Nummer, Daily News. Wie alt ist diese Aufnahme jetzt gewesen, Helmut?
Ich kann es nicht genau sagen, also die Sammlung ging los 2007 oder 2008, glaube ich, haben wir angefangen zu sammeln, wieder neue Stücke, die nicht auf dem ersten Live-Cuts-Album drauf sind, und deshalb muss irgendwann in der, also es ist bestimmt 2-3 Jahre, keine Ahnung, man kann auf YouTube auch gucken, weil genau diesen Titel, zwar nicht in dem tollen Mix, aber den gibt es als Videoclip da, als Live-Videoclip, muss man nachschauen.
Also wir haben diese Aufnahme auf jeden Fall, ich weiß, da waren wir noch, FreeFM noch in der Sörflinger Straße.
Ja.
Da ist der Titel auch öfters bei uns gelaufen. Auch
in Basecuts war sie immer wahrscheinlich, ne?
Ja, also die Version, die wir hatten, ich nehme mal an, das war in dem Fall die Basecuts.
Ja.
Helmut, du beharrst ja immer so ein bisschen drauf, dass du den Überblick außerhalb deines Hardler-Universums nicht so hast, musikalisch, sondern dass du dich immer sehr mit dir selber beschäftigst. Jetzt würde mich ja trotzdem mal eins interessieren. Mhm. Gibt es ein Live-Album, das du selber extrem wahrgenommen hast im Rückblick? Also jetzt nicht auf irgendeine Zeit festgelegt.
Naja, natürlich der eigene Kram, das Kran-Live-Album ist ja in die edlen Hallen der Unsterblichkeit aufgenommen worden, irgendwie in die Top 100 ever oder irgend sowas.
Ja, naja, okay.
Also was ich damals mitgekriegt habe am Rand, was mich nicht tierisch berührt hat, aber was ich mitgekriegt habe, was ein unglaublicher Seller war, glaube ich, in den 70er war, glaube ich, Peter Frampton oder sowas.
Ja, genau. Ja,
das habe ich mitgekriegt, ja. mit seiner Talkbox. Aber ich glaube, ich kann mich erinnern, also Jan Friede, unser Kran-Schlagzeuger, der hatte immer ganz viele Platten und da habe ich auch ganz viele Live-Aufnahmen gehört, auch Miles Davis live und sowas.
Ja, auch.
Tolle Sachen, die auch gut klangen, wo ich ein bisschen neidisch war. Wie kriegen wir den saugeilen Sound hin, die Jungs?
Ja, das war in den 70er Jahren waren Live-Album ja wirklich sowas wie der absolute Coolness-Faktor überhaupt. Und es gab ja einige Bands, die gerade über Live-Aufnahmen Titel so richtig im allgemeinen Gedächtnis verankert haben. Du hast gerade gesagt, Peter Frampton, Frampton Comes Alive, das Do You Feel Like I Do, war ja ein Stück, was in jedem Jugendhaus ab einer gewissen Uhrzeit nicht fehlen durfte. Denn Smoke on the Water aus Made in Japan von Deep Purple, also die Live-Version ist es ja eigentlich überhaupt, die ist ja in Granit gehauen. Dann Davis on the Road Again, Manfred Mann war auch so eine Nummer, diese 12-Minuten-Version, Sitting in the Dark, Karen Massen, No Woman, No Cry, Bob Marley. Also ja, das gibt wirklich, ich hab mich heute mal hingesetzt und mal so Resümee gezogen und gesagt, ja, das ist Wahnsinn. Aber interessanterweise gibt es dann irgendwann einen Cut. Und der fängt eigentlich Anfang mal in der 80er Jahre, so bis Mitte der 80er fing der an. Mhm. Und irgendwie ist das ja, glaube ich, heute sind der Live-Alben jetzt nicht mehr wirklich von Bedeutung. Wie siehst du das?
Ich weiß nicht, ich glaube, das sind meistens keine Pläne, die Musiker haben und das Publikum nachfragt, sondern es ist mehr so eine technologische Geschichte. Ich glaube, in den 80er Jahren kam einfach diese ganze Synthi-Bewegung raus. Alle haben sich irgendwie mit MIDI beschäftigt und es war live nicht handelbar. Und dadurch besteht natürlich eher die Chance, dass es im Studio produziert wird. Außerdem haben die Leute irgendwie auch nicht mehr gekifft und sie haben irgendwas ganz anderes gemacht in den 80er Jahren und dadurch entsteht auch immer wieder was Neues, denke ich mal. Also ich glaube gar nicht so sehr, dass manchmal, es gibt ja auch einfach auch Wellenbewegungen irgendwie, wenn es zu viel von einem kommt, neue deutsche Welle einfach, dann gab es in einem Monat, glaube ich, 800 Veröffentlichungen und dann war sie tot, einfach hat sie einfach überschlagen und fertig. Und ich glaube, solche Sachen kommen einfach in dem Augenblick, wo was qualitativ gut ist und dein Herz bewegt und dann plötzlich sagen, oh wow, live, und dann kann sein, dass dann wieder eine neue Bewegung kommt. Wir werden daran arbeiten, dass es mit diesem Album passiert.
Ja gut, also momentan muss man sagen, gibt es nicht wirklich arg viele, aber es kann ja eigentlich ein Stück weit vielleicht dann vor allem, sagen wir mal, ab 2000 auch daran gelegen sein, dass das Zeug ja eigentlich reproduziert auf der Bühne gleich klingt, wie es eigentlich auf der Platte klingt. Und dann
die
ist es ja
Gefahr
in dem Moment ist es ja völlig uninteressant.
Genau, diese Gefahr besteht natürlich, weil die Technologie leichter handelbar geworden ist. Heute kommen die Jungs nicht mehr mit dem Mobile-LKW-Sattelschlepper an, um eine Platte aufzunehmen, sondern mit einem Laptop mehr oder weniger. Und ja, keine Ahnung, also ich weiß nicht, ich denke halt einfach, wenn ein Stück gut funktioniert und die Musik dein Herz bewegt, dann ist es egal. Und oft ist es halt so auch, dass nach Live-Konzerten die Leute sagen, gibt es davon eine Live-Platte? Mhm. Ich möchte genau eigentlich das genau mit nach Hause nehmen, was ich jetzt heute Abend gehört habe.
Und das hast du jetzt wieder gemacht, genau.
So was habe ich jetzt gemacht,
genau. Da gab es ja nochmal eine Geschichte in den 80ern, das würde mich jetzt auch gerade noch interessieren, und zwar der Begriff ist ja schon unsäglich inzwischen, diese Unplugged, MTV Unplugged-Geschichten. Mhm. Unplugged trifft es ja, hat es ja dann irgendwie oft auch gar nicht mehr getroffen, aber so Unplugged als solches hat ja man weiß, über was man redet. Wäre so ein Unplugged-Album von Hadler möglich? Oder käme das in Frage? Hast du schon mal drüber nachgedacht, das mal anders umzusetzen?
Nee, habe ich nicht. Aber es passiert tatsächlich, dass man, wenn man eine Platte fertig gemacht hat, auf die Bühne geht und feststellt, dass diese Version, so wie sie auf der Platte ist, nicht wirklich funktioniert live. Also zum Beispiel Fine Days, ne, vom letzten Album ist so ein Titel, der hat einfach live, da irgendwie alle gedacht, ja, jetzt spielen wir hier handwerklich irgendwas runter, egal. Und dann muss man sich überlegen, wie setzt man, was machen wir anders, und dann spielt man plötzlich akustisch und plötzlich funktioniert er. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass man auf solche Gedanken kommt, sowas dann einfach komplett zu machen und mit einer Band zu sagen, hey, nichts elektrisch, also nur akustisch und spielen. Kann ich mir durchaus vorstellen. Meine Songs funktionieren meistens nur mit Grundton und Melodieführung. Warum soll ich nicht mit?
Ja, mit deinen Musikern wäre es ja auch gut denkbar. Sind ja alles Profis.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, vielleicht gibt es das ja dann irgendwann
Akustik
mal. Akustik-Cuts. Genau. haben wir doch schon wieder die nächste Idee.
Also
wir nehmen Ideen heute mit, also die Vinyl-Cuts, die Akustik-Cuts. Mal gucken, was wir in der nächsten halben Stunde noch kommen.
Alles klar.
Okay, würde ich sagen, wieder back to the music. Als nächstes hast du das Stück Nummer 6 auf CD1 rausgesucht, das sich da nennt
Marseille.
Gibt es da ein bisschen was dazu zu sagen?
Nee, überhaupt nicht.
Einfach die Musik sprechen lassen. Gut. Ja, genau. Jetzt habe ich das ja gar nicht mitgekriegt, jetzt muss ich gerade mal fragen, gehen denn die Stücke wie ein Konzert ineinander über, oder hast du immer Pausen dazwischen? Weil wir ja jetzt immer nur einzelne Titel gehört haben.
Das läuft von vorn bis hinten durch.
Ja, so eine Live-Platte vermittelt ja dann auch so ein bisschen das Konzertfeeling und den Eindruck von einem Abend. In dem Fall ist es ja eigentlich gar nicht wahr.
Nee, weil das sind ganz viele Abende.
Ja. Du hast das ja teilweise auch mit vielen Jahren Unterschied. Ne?
So ist es ja. Also da muss man dann tatsächlich dann die Überblendung machen. Das geht nicht. Es gibt das Cuts, weil manchmal klingt Applaus dann irgendwie anders als am anderen Abend und so weiter. Das muss man dann tatsächlich technisch überblenden, damit es einigermaßen elegant daherkommt.
Okay. Ja, elegant. Hand aufs Herz. Sind Overdubs drauf?
Nein, es sind keine Overdubs drauf. Es gibt auch ein paar super exotische Sachen, die eigentlich nicht wirklich standesgemäß eigentlich sind und nicht der Band zugehörig sind. Es sind das Intro, Noel, das ist aus einem, ich glaube in Neu-Ulm sogar, in der, wie heißt es, Edwin Scharf Museum, Nacht mal gemacht. Diese Bassgeschichte gemacht, nur zu zweit, nur mit Schlagzeug. Das gehört eigentlich nicht in die Bandgeschichte rein, aber ich fand es einfach so zu gut, als dass man es jetzt irgendwie einfach rauslässt. So. Und da spielt auch Jürgen Schlachter.
Ich wollte gerade sagen, da sind dann teilweise auch unterschiedliche Besetzungen.
Jawohl, und Outro genauso, Swing Your Soul, das ist auch irgendwie beim Jazz-Tag in Aalen mit Oli Rubo passiert, und das sind so, ja, da denkt man auch, Hadler als Band nicht, aber es passt und es gehört halt auch zu mir. Also es ist immer die Frage, ist es mein Ding oder so, oder muss ich die Band 1:1 darstellen und so. Ne?
Wie ist das jetzt eigentlich, Helmut, wenn ihr unterwegs auf Tour seid, also Konzerte spielt, weil man ist ja nicht ständig auf Tour, ne? Das wäre ja auch ein bisschen komisches Leben dann auf Dauer. Nimmst du immer auf, schneidest du immer mit?
Ich gar nicht. Nee, ich bin ja auch ganz
oder beziehungsweise abhängig davon. Also nicht du, aber dein Techniker.
Es gibt zwei Leute, die hin und wieder mitschneiden. Das ist mein Techniker Daniel Stemmler, der hat einen Digitalpult, und da kann man einfach 24 Spuren mal mitnehmen, wenn er gut drauf ist und Platz frei hat, dann macht er das. Oder es kommt, wie gesagt, dieser Thierry Miguet mit seiner Filmcrew, irgendwie völlig meistens angekündigt an und stellen tausende von Kameras auf und schneiden mit. Und manchmal weiß ich dann gar nicht, waren die da, haben die mitgeschnitten, haben die Sound gemacht, was lief überhaupt technisch so. Und das sind halt alles Freunde von mir, die dürfen das. Mhm. Und irgendwann muss man wirklich rumfragen, sag mal, gibt's irgendwas zu hören? Gibt's, ja, warte mal, muss meine Festplatte, wo ist denn die? 2850 mal kurz abklopfen, ob da was drauf ist. Und so entsteht dann tatsächlich irgendwie so eine Aussortierung und irgendwann.
Du kriegst das dann auch immer alles im Nachhinein, du Helmut, komm her, haben heute wieder mitgeschnitten.
Beides sehr, sehr akribische und gut organisierte Menschen, weil sonst wär's wahrscheinlich wie bei den Kassetten damals. Und Kassette verspult
Haufen.
Und tschüss. Genau. Nee, ich habe auch das große Glück, mit Jürgen Schlachter zu arbeiten, der ist ja auch sehr zielbewusst und ordentlich, oder? Und kriegt die Sachen auf die Reihe und wenn du dann sagst, aus dem Jahr so und so viel, gibt es denn da noch irgendwelche Sachen, dann guckt er einem als sein Rechner und dann weiß es sofort, ist alles da. Ne?
Okay. Ja, solche Leute loben bei uns, gell?
Absolut. Ja, sonst wäre ich verloren. Ja, genau.
Bist du selber nicht so ordentlich?
Ja, ich weiß nicht in allen Gebieten. Es gibt Sachen, die habe ich gut auf dem Schirm und ein paar Sachen, die schludern so dahin.
Wie sieht es auf deinem Rechner aus?
Ich komme zurecht, danke.
Aber du findest deine Aufnahmen dann am nächsten Tag schon so, oder deine Spur?
Ja, manchmal mache ich Sachen, die ich dann wirklich sehr viel später wieder finde, weil ich gar nicht weiß, wo die sich plötzlich abgelegt hatten. Und bin dann überrascht, dass ich vor 3 Jahren irgendwas ganz Nettes gemacht hatte. Alles passiert tatsächlich. Bei mir ist es nicht so toll organisiert wie bei den Jungs.
Ne? Okay. Bist du jetzt aktuell, du bist wahrscheinlich immer am Arbeiten oder irgendwie auf eine gewisse Art und Weise?
Ich mache das, ich bin ja völlig lustgesteuert. Also ich mache, wenn ich das Gefühl habe, es passiert irgendwas, die Zeit ist reif, dann mache ich was und wenn die Zeit nicht reif ist, ich bin ja kein Dienstleister. Also ich bin ja nicht so, dass ich Bassist in erster Linie bin und irgendwelche Wünsche erfüllen muss, sondern das ist mein Medium, um meine Ideen umzusetzen und wenn die kommen, das spürt man einfach und dann passiert es und ja, ich bin also nicht kein ganz ruhiger Geist, aber ich nerve auch niemand und ich versuche einfach so ein bisschen Yin und Yang, weißt du, so einatmen, ausatmen, alles zu seiner Zeit.
Arbeitest du aktuell irgendwie an einem bestimmten Tonträgerprojekt
es ist gerade Ruhe. Ich habe 2 neue Sachen gemacht, wo eins richtig super geil, glaube ich, wird, aber das denkt man immer im Voraus, deshalb muss man abwarten, was damit passiert. Und vielleicht passt ja auf die Vinyl Cuts dann vorne drauf.
Ja, genau. Wenn du jetzt dieses schöne Doppelalbum in die Hand nimmst und jetzt der siehst, was alles drauf gesammelt ist, gibt es irgendwelche Stücke, die, wo du jetzt sagst, da hängt ganz viel Erinnerung dran, da ist was, wo es auch eine Geschichte dazu gibt oder
ja,
so?
Ja, es gibt eigentlich fast zu jedem Stück eine Geschichte. Also wie gesagt,
du so erzählst die Intro und Outros, das mag ich schon, ja.
Ja, ich vergesse dann auch irgendwann wieder, weil es irgendwann auch es, wie gesagt, es gab Exotika drauf, es gibt einfach Stücke, die live wunderbar funktionieren und es gibt dieses Fine Days, vielleicht können wir das nachher nochmal kurz anspielen, weil das ist total interessant, weil, wie gesagt, diese Version, die ich auf dem letzten Album hatte, sehr 80s produziert ist und das ist ein bisschen Fremdkörper im normalen Programm und dann haben wir uns entschlossen, das so ein bisschen zu machen wie bei See and Hell, also einfach alles wegzulassen, nur noch den Bass und die Stimme zu machen und dann spielen wir das zu zweit, das geht nämlich auch. Aber ich glaube, im Augenblick lieber würde ich gleich mal ein bisschen was machen, damit der Feierabendverkehr in Gang kommt, vielleicht Someone Alive, fände ich eine ganz gute Idee.
Okay, Someone Alive. Is gonna go on. Someone alive. Bitteschön.
Und dann doch nicht
ist der jetzt wäre Helmut, danke. Someone Alive war bei uns auch lange Zeit in der Rotation. Ist vom letzten Album, ne? Glaube ich, oder?
Warte. Nee, vom Gotham City.
Gotham City war das, okay. Ja.
Also Vorläufer des letzten Albums.
Ja. Also Gotham City war ja ein sehr, sehr, habe ich zumindest empfunden, sehr, sehr elektronisches Album.
Findest du?
Ja. Also das hat sehr, sehr diesen Club-Touch gehabt.
Ah, okay. Ja, gut, aber das passt ja auch zum Titel. Gotham City, Beach Club,
passt ja. Hat super gepasst. Diese Version war jetzt dann eben deswegen, ist es mir aufgefallen, doch ganz anders. Ich habe gerade gesagt, wie das Mikro auch noch aus war. Kommt dann sehr, sehr viel organischer, sehr viel bandmäßiger daher, wenn diese ganze Beats-Geschichte einfach weggepackt wird. Wie weit arbeitet Hadler Live denn mit Elektronik, respektive mit Samples und Loops?
Also es werden Dinge, die von der Band nicht bedient werden, die werden eigentlich eingespielt. So, das ist so die Grundidee. Das klappt nicht immer und manchmal dünnt man die Dinge dann auch noch immer noch mehr aus, weil dann halt Dinge dazukommen, die zum Beispiel auf der Aufnahme nicht dabei waren, zum Beispiel eine Gitarre. Und dann muss man einfach neu denken und sagen, wie fühlt sich's an und hat man heute die beste Idee oder vielleicht kommt die erst morgen oder war die von gestern besser. Also das ist eine große Entwicklung dann auch, obwohl viele Sachen einfach nur unveränderlich dazukommen. Ne? Es gibt so ein paar komische Sounds. Aber bei dem Gorilla kommt jetzt nicht so wahnsinnig viel dabei. Aber ich habe dann manchmal auch, stelle ich bei mir fest, dass ich so erst ein bisschen zögerlich bin. Ja, will ich das jetzt so haben oder und nach dem dritten Mal hören, will ich es gar nicht mehr anders haben. Das ist halt wie eine Hose. Gehst zum Hosenladen und hast eine neue Hose an, denkst, nee, geht gar nicht und hinterher wird es die Lieblingshose. Also so ist es bei Stücken halt auch.
Ja, wenn wir jetzt aber bei dem Thema Technik sind, was ja eigentlich auch, du bist ja schon doch ein bisschen länger im Business und wenn wir jetzt so mal zurückschauen, Live-Alben und Live-Konzerte vor, ja, ich sag mal einfach mal so 30 Jahren, ganz andere Baustelle, deutlich weniger Technik auf der Bühne, also MIDI-Technik und solche Sachen, Sample Loops war ja noch nicht die Rede, da haben halt so Kollegen, was weiß ich, wie Kraftwerk damit rumgemacht oder Tangerine Dream, aber du nicht unbedingt. Wenn du jetzt zurückschaust an die Anfangszeit, an eure ersten Live-Alben, wie wurden die denn noch aufgenommen? Also man, waren da noch Bandgeräte?
Ja,
oder?
Ja, man stellte sich vor, Conny Plank, der legendäre Produzent, nimmt seine, was ist, 2-Spur, 4-Spur, keine Ahnung, nee, also 16 Spur natürlich, aber 2-Zoll-Maschine, ein Riesenteil mit auf die Bühne, saß wirklich wie auf einem Thron mit seiner Riesenmaschine da, mit seinem Mischpult und hat das Ding, und er hat halt unglaublich viel Ahnung gehabt von Mikrofonierung, das ist, davon hängt halt unglaublich viel ab und dann auch die ganzen Nachfolgeprozesse, Bandsättigung und sowas, das ist wirklich rund und klasse klingt und das war ein unglaublicher Aufwand, der kam da bei ihm im LKW an und heute, wie gesagt, haben viele Leute gar keine Ahnung und machen irgendwas und manche haben dann halt auch wieder Ahnung, weil diese Digitalumwandlung zu wirklichem satten, guten Sound ist so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen die Schwachstelle, also diese Analogaufnahmen, wo die Bandsättigung einfach schon durch das Signal auf dem Band stattfindet, die ist einfach geiler, so, ne? Und das dann heute hinzukriegen, dass es wirklich toll ist und nicht nach MP3 klingt und nicht nach Sägezahn-Auflösung, ja, da ist man relativ weit gekommen jetzt zwischenzeitlich, aber es ist doch eine höhere Kunst, als man eine Zeit lang dachte. Jeder dachte irgendwie, wenn ich mit meinem Laptop komme und irgendein Mikrofon hinstelle, dann ist es geil, aber es ist halt überhaupt nicht geil. Es ist jämmerlich.
Also eigentlich. Der Aufwand ist vielleicht räumlich etwas geringer so geworden, aber vom Können her ist er
nicht. Ja, muss man eigentlich noch mehr mitbringen als damals, würde ich fast behaupten. Ja. Also unabhängig von den tollen Mikrofonen und der richtigen Charakteristik und so weiter, die dann wirklich das dann hinterher auf dem digitalen oder gar analogen Medium wieder so zum Klingen zu bringen, dass du wirklich mittendrin sitzt und dich wohlfühlst. Da muss man echt extrem viel können und da bin ich echt froh, dass ich ein paar Fachleute am Start habe, die nichts anderes wollen, als genau das hinzukriegen.
Würdest du jetzt persönlich, also wenn du jetzt im Studio aufnimmst, also jetzt nicht live, würdest du eigentlich sagen, ja, ich könnte mir gut vorstellen, ich würde vielleicht sogar ganz gern mal wieder auf Band aufnehmen, weil du jetzt gerade diesen charakterischen Sound angesprochen hast?
Ja, weiß ich nicht. Da mache ich mir eigentlich wenig Gedanken. Ich will halt einfach Mischungen erzeugen, die mich glücklich machen. Also unabhängig davon, ob das jetzt analog oder digitaler Sound ist. Und ich bin ja jemand, der auch traditionell mit allen Frechheiten in die Mischung geht. Ich bin ja kein Purist. Also ich fand es halt immer total klasse mit hochqualifizierten Musikern, die wirklich toll spielen können, und dann aber wirklich billigen Samples zum Beispiel irgendwas zu basteln, damit dann ein gewisser Reiz auch entsteht und nicht so eine handwerkliche, naja, alles toll und amtlich und so. Ich hasse das Wort amtlich, das ist furchtbar. Da bin ich relativ offen und wenn jemand jetzt zum Beispiel auch eine richtige Fusion-Produktion gemacht mit einem jungen Schlagzeuger und das klingt wirklich unfassbar akustisch und in dem Zusammenhang liebe ich das total, aber in einem experimentellen Umfeld finde ich das dann wieder ein bisschen, ja, das muss man hören. Ich glaube, dein Gefühl gibt dir immer eine gute Rückmeldung, ob du auf dem richtigen Weg bist oder nicht. Also da würde ich mich jetzt nicht festlegen wollen, dass analog oder digital besser ist. Ich glaube, die Mischung und die Gedanken, die Idee dahinter ist manchmal dann reizvoller als die Vorstellung, wie es sein müsste. Also ich versuche mir keine Vorstellung zu machen.
No fine days ahead.
So, da haben wir jetzt zwei nacheinander gespielt. Das hattest du ganz gerne so gehabt.
Ja, wegen der Überleitung, das fand ich ganz schön. Ja. Und vor allen Dingen hat es auch ein bisschen illustriert, was wir vorhin gesagt haben, dass man dann einfach eine Idee technisch auch völlig runterkocht und nicht sagt, man muss es einfach übertreiben, sondern alles weglassen und auch Gesang und Bass und funktioniert auch. Also es gibt so viele Möglichkeiten, was gut zu machen.
Helmut, wir sind schon wieder am Ende von 60 Minuten.
Wahnsinn. Also,
Zeit vergeht immer. Ja. War eine ausgesprochen angenehme Stunde, war auch interessant, ins neue Album reinzuhören. Kommt jetzt also am Freitag raus, offiziell.
Genau. Ja.
Also wir haben jetzt quasi eine Preview gemacht.
So haben wir es gemacht, genau.
Schön. Ja, Helmut, dann sage ich einfach mal toi toi toi. Bin gespannt auf die Vinyl-Cuts oder was auch immer jetzt dann als nächstes kommt, welche Ideen da geboren worden sind. Ja. War schön, dass du da warst.
Der Infekt wird funktionieren, genau.
Okay.
Super. Ja, nee, vielen Dank für die Einladung und immer wieder gern.
Ja, das war die Plattform auf Radio Free FM. Heute mit Helmut Hadler und am Mikrofon war Rainer Markus Walter. Ich wünsche noch einen super angenehmen Tag.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.